haben 25.000 Mitglieder, organisierte Fußballer, nur im Fußballkreis Heidelberg, das ist gewaltig viel. Der Fußball ist halt mal immer noch die Nummer eins, ganz klar. Und es ist aber eine schweigende Mehrheit, leider, die also auch zu wenig für ihre Interessen tut, das ist meine Erfahrung.
Und über Erfahrung verfügt er wie kaum ein anderer. Wolfgang Brück. Seit bald einem halben Jahrhundert ist die lebende Reporterlegende für die RNZ am Stift und an der Tastatur. Auf den Fußballplätzen der Region und heute zum ersten Mal am Mikrofon unseres Sportpodcasts. Denn jetzt kommen die Amateurfußballer zu ihrem Recht. Wolfgang Brück über den schlafenden Riesen VfR Mannheim, den ersten FC Mühlhausen, Phrasenschweine für Christian Lindner, seinen emotionalsten Moment auf einem Sportplatz und neun Clubs aus dem Kreis Heidelberg, die die Landesliga Rhein-Neckar in der gerade zu Ende gegangenen Spielzeit zur RNZ-Liga gemacht haben.
Willkommen bei Beckenbauer, dem RZ-Sport-Podcast, präsentiert von Nico Beck und Tilman Bauer.
Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe. Das ist Folge 74. Ich bin Nico Beck und auch heute ist er an meiner Seite mein hochgeschätzter Kollege Tilman Bauer. Ich grüße dich.
Hallo.
Kollege Bauer, du bist heute mal wieder nicht alleine, denn wir haben hohen Besuch zu Gast im Studio. Er schüttelt schon im Kopf, bescheiden, wie wir ihn alle kennen. Wir haben eine echte Reporter-Legende bei uns am Mikrofon, Wolfgang Brück. Grüße dich.
Hallo.
Hat auch einen Grund, warum du heute hier bist, Wolfgang, denn du hast zwar schon viele Erfahrungen gemacht in deinem langen Reporterleben, über 42 Jahre mittlerweile für die RNZ tätig, von Weltmeisterschaften berichtet, die TSG Hoffenheim in die Bundesliga geschrieben, kann man fast schon sagen, Buchautor, das Wunder von Hoffenheim, Waldhof hast du gemacht, Sandhausen hast du gemacht, aber eigentlich am wohlsten fühlst du dich doch tatsächlich bei den Kleinen auf den Amateurfußballplätzen, oder?
Das ist richtig. Also die Stationen, die du da über aufgeführt hast, die sind jetzt im Nachhinein ganz schön fürs Renommee. Aber Spaß hat man eigentlich bei denen, die jetzt nicht ganz so bekannt sind. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Während ich in der Bundesliga zunehmend feststelle, dass wenn man die Republik mit Phrasenschweinen pflastern würde, dann wäre wahrscheinlich der Jahresetat der Bundesregierung gesichert. Es kommt nicht mehr allzu viel Neues zutage. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, also wenn einer sagt, wir denken von Spiel zu Spiel, dann muss man auch das noch von der Presseabteilung autorisieren lassen. Aber um zum Thema zu kommen, Amateure, das sind sicherlich nicht die besseren Menschen, ganz bestimmt nicht. Aber die freuen sich, wenn man kommt, die haben viel zu erzählen. Und wenn man die richtigen Fragen stellt, dann bekommt man auch tolle Geschichten.
Über die wollen wir sprechen. Nicht nur heute, sondern auch in der nächsten Woche. Jetzt ist die Saison im Profisport in allen Ligen eigentlich vorbei. Und wir haben beschlossen, Kollege Bauer, jetzt sind mal die Kleinen dran. Wir sprechen tatsächlich über den Amateurfußball.
Jetzt, wo der Wolfgang das gerade so schön gesagt hat, kommt mir der Satz in den Kopf. Du hattest doch mal gesagt, wenn ein Trainer mal sagt, wir wollen das nächste Spiel nicht gewinnen, dann schreiben wir es erst.
Genau. Also ich bin jedes Mal erschüttert, wenn in natürlich nicht in der Rhein-Neckar-Zeitung,
sondern
in anderen unbedeutenden Zeitungen oder stehe, wir sind bereit oder wir wollen jedes Spiel gewinnen oder wir kämpfen oder was weiß ich. Also das hat keinen Nachrichtenwert, ja, weil das sind Selbstverständlichkeiten und damit langweilt und ärgert man die Leute.
Hat dir schon mal ein Trainer gesagt, wir wollen nicht gewinnen?
Leider nicht. Es gab allerdings einen Fall, und jetzt komme ich also zu einer Anekdote, die wirklich schön ist. Zu meiner Anfangszeit bei der Rhein-Neckar Zeitung, da gab es ein Entscheidungsspiel zwischen dem VfL Neckarau und dem 1. FC Pforzheim. Da ging es darum, dass Pforzheim mit 13 Toren Unterschied gewinnen musste, um SSV Reutlingen zu überholen. Und die Neckarauer, ich nenne jetzt keine Namen, die haben sich da mit dem damaligen Trainer Bobby Jovanic, ist ein älteren sicherlich ein Begriff, dahingehend geeinigt, dass sie eine bessere Jugendmannschaft gestellt hat und das Spiel ging auch also so, wie es geplant war, los. Die Pforzheimer haben schnell 4-0 geführt und dann ist Folgendes passiert. Dann hat ein Neckarauer, einer von den Jugendspielern, den Ball an der Pfosten geschossen, sofort ausgewechselt worden. Und der Gag von der Geschichte war, dass die Pforzheimer haben 13-0 gewonnen. Also genau das Ergebnis dann auf der Rückfahrt gehört habe im Autoradio, so war das damals noch, dass also die Regelung des Württembergischen Fußballverbandes gelten würde. Und da würden also irgendwie irgendeine andere Kriterien, und da mussten sie Entscheidungsspiel machen, also die hätten locker noch das 14. Tor machen können, haben sie nicht gemacht, weil es zu auffällig gewesen wäre, haben dann das Entscheidungsspiel gegen Reutlingen mit dem Lorenz Günther Köstner, dem ehemaligen Hoffenheimer Trainer, verloren.
Da haben wir schon die erste Anekdote.
Und Wolfgang, wir hoffen auf ganz, ganz viele dieser Art. Aber wir befinden uns ja schließlich hier im Fußballkreis Heidelberg und wir haben uns überlegt, wir sprechen dann direkt doch mal über die einzige Mannschaft, die für uns hier relevant ist, aus dem Fußballkreis Mannheim, nämlich über die Verbandsliga und den VfR.
Ja, da weiß ich in der Tat nicht, ob ich da objektiv, wie man es eigentlich machen sollte, als Journalist berichten kann, weil ich habe eine große VfR-Vergangenheit. Also ich habe von der D- bis zur C-Jugend dort gespielt, bevor mich Seckenheim weggekauft hat.
Position?
Bitte?
Position?
Rechtsaußen, glaube ich, rechtsaußen. Ja. Ja, aber nichts politisch, gell? Also eher umgekehrt, ja. Okay, dann ja. Und der VfR Mannheim ist mein Herzensverein, weil das ist also auch so der Verein, wobei ich mich jetzt nicht dazu zähle, des Mannheimer Bürgertums, und hat da eine lange Tradition, 1949 deutscher Meister. Und ich glaube, der VfR hat sehr viele Sympathisanten, auch vor allen Dingen viele Leute, die also über die Jahre in unser Verbreitungsgebiet, also nach Heidelberg-Odenwald gezogen sind, und deswegen das große Interesse am VfR Mannheim.
Und du hast jetzt eben schon gesagt, auch eine große Vergangenheit.
Ja.
Sie sind der einzige Nachkriegsmeister, der erste, der die Schale bekommen hatte, der aber nie in der Bundesliga gespielt hat.
Ja.
Ganz im Gegenteil, es ging tief, tief runter. 2015 letztmals der Abstieg in die Verbandsliga und jetzt in dieser Saison endlich hat man es geschafft, souveräne Saison gespielt, nur am letzten Spieltag in Spielberg verloren, also wirklich ein verdienter Aufsteiger. Was war da so das Geheimrezept?
Also bevor ich da näher drauf eingehe, zunächst mal an den Nico Beck die Frage. Nico, du weißt, wenn sie im Endspiel gewonnen habe.
Der Kollege Bauer wird es auch wissen, wenn ich so gefragt werde. Schwarz und Gelb
hat
eine große Rolle gespielt.
Genau, damals. Genau.
Ja, ja. Also, da habe ich schon mitgejubelt 1990.
Es gibt Vorlieben in der Redaktion, aber wir sind natürlich streng objektiv. VfR Mannheim. Ja, ich denke, das hat sehr viel mit dem Gernot Jülich zu tun, der nach 7 Jahren redlichen Bemühen, sage ich jetzt mal, von Hakan Atik als sportlicher Leiter und als Trainer unter den sehr geduldigen Augen von Boris und Egon Scheuermann vergeblich versucht hat, da hochzukommen. Und dann ist der Gernot Jülich auch als sportlicher Leiter vor einem Jahr dazugekommen, weil sein Sohn Nico von Groß Asbach zum VfR gewechselt ist. Und ich habe erlebt bei dem entscheidenden Spiel, oder wo sie Meister geworden sind, beziehungsweise die Schale dann bekommen haben, welche integrative Kraft der Gernot hat. Da sind Leute gekommen und haben ihm auf die Schulter geklopft, und Spieler und Zuschauer. Also das hat den Verein zusammengeführt. Leider hört er jetzt auf. Und das finde ich schade, weil er eigentlich einen guten Ansatz hatte. Er wollte die Mannschaft weitgehend zusammenhalten und nicht diese Wechsel machen, die also auch mit dazu beigetragen habe, dass das 8 Jahre gedauert hat, bis der VfR zurück in der Oberliga ist. Finde ich schade.
Jetzt sind Sie sozusagen an der Grenze, wieder das Bundesland zu verlassen auf Auswärtsspiele. Die Oberliga ist die höchste Klasse tatsächlich in Baden-Württemberg. Was glaubst du denn? Ist das jetzt erstmal ein Überlebenskampf in dieser Liga oder sehen wir den VfR vielleicht irgendwann auch mal wieder in etwas relevanteren Ligen?
Das ist einzig eine Frage, wie fast in allen Vereinen. Die Weichen werden immer vor der Runde gestellt. Entscheidend ist immer die Personalpolitik und es muss einfach passen. Und natürlich kommt auch die Stimmung im Verein an. Es müssen positive Leute am Ruder sein, Leute, die auch in der Lage sind, Konflikte, die immer auftreten, irgendwie beizulegen. Beim VfR Mannheim, da ist, sage ich jetzt mal so, Geld da. Ja, ich denke, wenn das gut investiert wird, dann hat der VfR auch mal die Chance. Man misst sich ja, und das muss man ganz klar sagen, immer noch ein bisschen am Waldhof. Also da ist es schon so, wenn da Halbzeit- oder Endergebnisse vom Waldhof durchgegeben werden, dann kann also eine Waldhof-Niederlage über eine eigene Niederlage hinwegtrösten. Und okay. Ich meine, die sind noch relativ weit entfernt, vor allen Dingen, was die Fans angeht. Ich meine, das sind Welten. Ne? Aber der VfR, Phrasenschwein, ist ein schlafender Riese. Und mit Genodülich hätte ich gesagt, ganz klar Richtung Regionalliga. Ohne muss man abwarten, ob diese unzureichende Personalpolitik der letzten 7 Jahre unter Hakan Atik und Subari, dem sportlichen Leiter, Tilman, du bist näher dran.
Serkan Subari,
genau. Ob die daraus gelernt haben und eine bessere Personalpolitik machen, denn die war nicht gut in 7 Jahren.
Sie haben auch ein bisschen gebraucht, um sich zu erholen von diesen gescheiterten Fusionsversuchen. VfR, SV Waldhof, du hast eben gerade angesprochen,
Spinnefeind.
Konnte sowas ja nur eine Totgeburt sein.
Absolut, denn ich habe jahrelang die Generalversammlungen beider Vereine erlebt. Beim VfR Mannheim ging das immer im Novotel, meistens im Hotel, sehr, sehr gesittet zu und mit Krawatte und Kaffee. Und beim Waldhof wurde geschwitzt und geflucht und Bier getrunken. Also das sind unterschiedliche Welten und deswegen konnte es nicht klappen. Vor allem nicht unter dem damaligen Geschäftsführer Dieter Dollmann, der es also wirklich fertiggebracht hat vom VfR mit Michael Rechner, der jetzt bei Bayern, glaube ich, ist er noch bei Bayern?
Ja,
Torwarttrainer ist.
Lange in Hoffenheim
war, genau. Und dem Reinhold König, dem Verteidiger, 2 Leute vom VfR zu holen und 5 Leute aus Bulgarien und Rumänien. Ne? Also das war wirklich eine Totgeburt.
Und wie gesagt, es hat lange gedauert, bis sie sich erholt haben. Jetzt schauen wir mal, wie es da tatsächlich weitergeht. Die Verbandsliga-Runde war souverän. 24 Siege in 32 Spielen hat tatsächlich der ärgste Verfolger, 1. FC Mühlhausen, auch geholt, aber eben statt 7 Unentschieden und nur einer Niederlage haben sie nur 1 Unentschieden und 7 Niederlagen kassiert. Das heißt, also richtig knapp war es dann nicht mehr. Aber für Mühlhausen in der 3. Verbandsligasaison ja auch eine super Leistung, ne? In der Relegation erst gescheitert.
Eine super Leistung, zumal gemunkelt wird, wobei ich also fest davon überzeugt bin, dass die Spieler das anders sehen, dass also Mühlhausen mit Sicherheit nicht so vehement aufsteigen wollte wie der VfR Mannheim. Beim VfR Mannheim war es ja also eine Überlebensfrage, während Mühlhausen, ja, wie soll ich das jetzt so ausdrücken, um niemand auf die Füße zu treten? Sagen wir es mal so, der Christian Klein, ja, das ist der Sohn von dem Karl Klein, und mit Karl Klein und Hans-Josef Hotz kam eigentlich der Aufschwung in Mühlhausen zustande. Der eine ist Landtagsabgeordnete, andere, glaube ich, Geschäftsführer vom Sozialverband VdK, also 2 ganz honorige Leute. Und der Christian Klein, das ist der Sohn von dem Karl, der ist Vorstandsvorsitzender bei der SAP. Und das ist wahrscheinlich kein Nachteil für den 1. FC Mühlhausen.
Das ist charmant ausgedrückt.
Damit ist alles gegeben,
genau, würde ich schon fast sagen. Und vielleicht in dem Zusammenhang, Hoffenheim hat über die Bundesliga hinaus eine Riesenstrahlkraft. Also Spötter sagen ja, Hoffenheim besteht aus Hoffenheim 1 und 2 in der Bundesliga, in der Regionalliga. Dann kommt 3 und 4, Waldorf, Regionalliga, Oberliga, also die 2. Mannschaft. Dann kommt 5 und 6, Zutzenhausen und Mühlhausen. Ich sehe es jetzt nicht kritisch, weil das ist natürlich schon ein Segen, dass Anpfiff ins Leben und die Nachwuchsförderung, die der Dietmar Hopp da leistet, also eine Unmenge von guter Fußballer beschert. Ja. Und
Mühlhausen, um jetzt da nochmal drauf davon zurückzukommen,
profitiert davon in hohem Maß. Ne? Also das ist auch erkennbar, dass Spieler von Zutzenhausen nach Mühlhausen wechseln oder von Mühlhausen nach Waldorf oder umgekehrt. Ein kritischer Punkt muss man allerdings erwähnen. Von den kleinen Vereinen, da sind wir jetzt bei den Amateuren, wird beklagt, dass sobald einer geradeaus laufen kann und die Eltern ehrgeizig genug sind, der Junge dann in Hoffenheim landet oder in Waldorf oder in Kirchheim, in den Anpfiff von Leben, Stützpunkten. Und das ist nicht gut, weil wenn kleine Vereine 2, 3 verlieren, dann bricht oft die gesamte Jugend, also die Mannschaft zusammen. Wobei keine Frage, Jahrhundert oder Jahrzehnt Talente, die müssen nach Hoffenheim oder Waldorf.
Zu den Problemen, die da im Amateurfußball zweifelsohne vorherrschen, kommen wir nachher natürlich auch noch. Aber klar, wenn so viel Geld verdient wird bei den Profis, dann ist das bei jedem, wie du sagst, der geradeaus laufen kann, natürlich auch der große Traum, nicht nur von ihm selbst, sondern dann wahrscheinlich auch von der Mutter und vom Papa und von der Oma und vom Opa, dass aus dem Bub mal ein Bundesligaspieler wird. Das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Ne? Der Kollege Bauer träumt ja auch heute noch davon, dass er ein Profi-Handballer wird.
Ja, noch ist nicht vorbei. Ich wollte aber noch sagen, dass selbst ich ja bei der, jetzt kann man sagen, Aufstiegssaison des VfR Mannheim als Berichterstatter dabei war. Ich war nämlich beim Spitzenspiel gegen Mühlhausen. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht wisst ihr es nicht. Damals der VfR 4-2 gewonnen.
In der Hinrunde allerdings?
Ja.
Dann das Rückspiel gegen wir aus?
Das wisst ihr natürlich besser als ich.
1-0 für den VfR. Ja. Das war so wahrscheinlich der entscheidende Schritt damals. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal eine Klasse tiefer, denn die Verbandsliga ist schön und gut, Aber die für Heidelberg relevante Liga ist ja eigentlich die Landesliga Rhein-Neckar. Haben wir von 16 Mannschaften 9 hier im Fußballkreis. Und ich glaube, zur überragenden Mannschaft dieses Jahres, zum Meister FC Bammental, hast du, Wolfgang, ja auch eine ganz... Genau. Enges Verhältnis.
Genau, wobei ich habe mich Edingen, Neckarhäuser, Handballkreisen umgeschaut, ja, und die sagen alle, also vom Talent her hat es gereicht, aber ja. Irgendwie ungerecht so. Ne?
Wolfgang, das ist wie im Amateurfußball. Ja. In jeder Mannschaft gibt es einen, der hätte höher gespielt, Bundesliga, wenn er sich nicht verletzt hätte.
Ja, also das kann eigentlich keiner verstehen. Ne? Ist ein großes Mysterium, muss ich mich mal drum kümmern in nächster Zeit. Ne?
Ich bin halt lieber auch an der Basis, ne? Als bei denen da oben.
Klar.
Ja. Gut, wo waren wir? Landesliga? Oder?
Ja, ich dachte, ihr jetzt macht
mal,
ein bisschen weiter
ganz,
hier mit eurem Geplänkel.
Ganz oben in der Landesliga. In
Bammental. Genau, ja. Ganz oben.
Ja. Ganz oben. Genau. Und da muss ich gestehen, als dann die Meisterschaft perfekt war mit dem 2-1 gegen Freitoder Kirchheim, mit denen kommen wir ja nachher noch, und dann der Ronny Zimmermann und der Rüdiger Heiß die Meisterschale überreicht habe und ich die... Jetzt kommen wir fast schon wieder die Träne. Die Monika Ohlheiser, die Witwe, da stehe ich sah und ich dann zu ihr hingegangen bin und sie umarmt habe, sind mir auch die Träne gekommen. Mhm. Weil, große Tragödie, der Friedbert Ohlheiser, das war also wirklich mein absoluter Lieblingsfunktionär. Der ist im Januar gestorben und mit ihm, also kurz vorher, der erste Vorsitzende, Friedbert Ohlheiser war Sportvorstand, der erste Vorsitzende Uwe Ulsenheimer, das war langjähriger Geschäftsführer vom Hansi Flicks am Sportgeschäft und dazu noch 3 weitere Vorstandsmitglieder. Also die hat es jetzt wirklich hart getroffen und der Friedbert Ohlheiser hat jetzt wirklich über viele, viele Jahre darauf hingearbeitet, auf den Aufstieg und dass der das nicht mehr miterleben darf. Und mir fehlt leider der Glaube, aber der allgemeine Tenor war, ich habe es glaube ich auch so geschrieben, dass Ober auf der Wolke, dass er da sitzt und bewölkt war es ja und darunter guckt und sich mitfreut.
Wahnsinn eigentlich, ne? Dass ausgerechnet in dieser Saison, wo man ja unbedingt jubeln und feiern will und durfte, da innerhalb von kürzester Zeit, Ende des vergangenen Jahres war es glaube ich beim Uwe und jetzt dann Anfang des Jahres beim Friedbert Ohlheiser.
Ja, genau.
Tragisch, aber dennoch sportlich natürlich eine überragende Saison. Du hast ja ganz intensiv verfolgt. Ich habe mal geschaut, von den ersten 6 Mannschaften haben sie die zweitschlechteste Offensive. Dafür aber nur 1 Tor pro Spiel kassiert. Ja. War da tatsächlich so, gibt es da einen Bammentaler Riegel? Oder?
Naja gut, also zunächst mal wieder Phrasenschwein, Angriff gewinnt Spiele, Abwehr Meisterschaften. Dann haben wir natürlich eine naheliegende Erklärung, Oliver Maat, der ja übernommen hat in der Runde, ne? Der ist Abwehrspieler gewesen.
Also der als Trainer?
Als Trainer, der Trainer, genau. Das war sein vierter Aufstieg oder vierte Meisterschaft. Also das hat schon sehr viel mit dem Oliver Maat zu tun. Und Oliver Maat ist natürlich auch ein Beispiel dafür, dass ein Trainer durchaus freundlich und nett sein kann und also nicht immer irgendwie, was man ja auch im Profibereich oft erlebt, abweisend und schlecht gelaunt. Und ich denke, der hat sicherlich einen ganz großen Anteil. Und in Bammental sind natürlich, und jetzt komme ich auf den Dietmar Hopp, das Verhältnis mit ihm war jetzt also nicht immer so ganz unbelastet, aber in dem Fall hat er natürlich auch einen Anteil, weil seine Stiftung ein bombastisches Clubhaus nach Bammental hingestellt hat, das ist Wahnsinn, ne? Geht über die gesamte Spielfeldlänge, nicht Breite, und die Bedingungen in Bammental, die sind klasse, und mit dem Stefan Ohlheiser, dem Sohn von dem Friedbert, und dem Marc-André Wachsmann haben praktisch nahtlos junge Leute das Erbe übernommen. Ja, und zum Sportliche ganz klar, wenn du hinten gut stehst, und das standen sie, also das war eine geschlossene Mannschaft, die haben keinen guten Torwart gehabt. Ne? Das war also schon umso anerkennenswerter, ne? Dass ich das also trotzdem gepackt habe.
Die Abwehr war gut,
die Abwehr war klasse, aber der Torwart war, sagen wir mal, Durchschnitt. Aber vorne habe sie den Carsten Klein, der also im dritten Frühling, hochintelligenter Bursche und super Typ, der die meisten Tore, glaube ich, geschossen hat. Oder eins weniger, gell, als der von Türkspor. Also jedenfalls mit die meisten Tore geschossen
hat. In 27 Spielen 29 Tore.
Ja, ja,
knapp, gut. Knapp Zweiter in der
Torliga. Knapp Zweiter, genau. Ne? Und halt eben die Harmonie. Ich habe am Samstag eben meine Sportsleute Werbung machen. Der Oliver Maat hat 5-mal gefeiert, ne? Die letzten Wochen und Monate, und das zeigt halt auch, das stimmt, das Vereinsleben ist super dort.
Dann halten wir fest, dass also auch Wolfgang Brück aufmerksamer Hörer unseres Podcasts ist, weil über den Spruch mit der Defense, die die Championships gewinnt, haben wir ja gerade letzte Woche gesprochen. Und meine nächste Frage hast du eigentlich schon beantwortet, weil das ist natürlich eine Frage, die sich stellt, wenn da so zwei prägende Personen aus dem Leben scheiden. Also da muss man sich keine großen Sorgen machen, dass trotz der optimalen Voraussetzungen in Bammental jetzt einfach die Menschen fehlen, die das Ganze mit Leben füllen. Du hast gesagt, dass sie einen würdigen Nachfolger gefunden und bist deswegen wahrscheinlich auch optimistisch.
Ja, für die Verbandsliga. Weil das ist sensationell, das muss ich sagen. Die Monika Ohlheiser, die Frau vom Olli, ist jetzt ein Vorstand, also ist ja schon beachtlich, wenn, ja. Und dann ist der Bruder von dem Uwe Ulzenheimer ist auch im Vorstand, ne? Also die haben halt richtig zusammengehalten und ja, der Olli hat halt ein Klima geschaffen, das hält, ne? Das hält über seinen Tod hinaus. Und was ich am Olli geschätzt habe, das ist, dass er also nicht nur geschafft hat, sondern auch nicht konfliktscheu war. Die Fußballer haben 25.000 Mitglieder, organisierte Fußballer, nur im Fußballkreis Heidelberg, das ist gewaltig viel. Ja. Und selbst also, wo ich wohne, C-Klasse-Verein, wenn da mittags Fußball gespielt, sondern mittags, da hörst du 2 Stunden lang, kannst mal Kaffee trinken. Ne. Der Fußball ist halt mal immer noch die Nummer 1, ganz klar. Und es ist aber eine schweigende Mehrheit, leider, die also auch zu wenig für ihre Interessen tut. Das ist meine Erfahrung. Und da war halt der Friedbert Ohlheiser einer, der hat immer gekämpft dafür. Und wenn du kämpfst, dann wirst du halt auch belohnt.
Und wir kämpfen ja jetzt auch für die Amateurfußballer. Deswegen machen wir diese Folge und auch noch bestimmt mindestens eine weitere. gekämpft hat aber auch der ASC Neuenheim. In der Relegation sind aufgestiegen. Auch da warst du hautnah dabei. Aber von dem Club und von der Seele des Clubs, über die wir gerade gesprochen haben, da kann man ja, glaube ich, Bammental und Neuenheim gar nicht vergleichen.
Völlig unterschiedlich. Wobei ich also auch Neuenheim eigentlich zugestehe, dass das also ein intakter Verein ist mit sehr, sehr, sehr vielen Mitarbeitern, die da mitmachen. Aber ein großer Nachteil in Neuenheim, wissen Sie auch, ist, dass die haben kein richtiges Clubhaus, ne? Und wenn es dann kalt wird, dann ist es auch unangenehm.
Ist es so entscheidend, ja, das Clubhaus?
Ach gut, es ist halt irgendwie Kameradschaft, für die Kameradschaft.
Und ob die Zuschauer kommen auch, oder was?
Ja, aber vor allen Dingen auch für das Vereinsleben. Es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt, sagen wir mal, einen Treffpunkt hast oder ob keinen Treffpunkt hast. Die haben da zwar irgend so Siedlerklaus, aber sie haben halt keinen, soll jetzt kommen. Vielleicht wird mich der Josef Weißbrot auch korrigieren, der sehr rührige Medienchef.
Und zweiter Vorsitzender mittlerweile auch.
Zweiter Vorsitzender, genau. Und Neuenheim ist Neuenheim. Neuenheim ist ein nobler Heidelberger Stadtteil, kann man sagen, ne? Der begehrtesten. Und da wohnen entsprechende Leute. Ich schreibe als ab und zu mal launig der Verein der Kirchenfürsten, Honoratoren und Professoren und Doktoren. Es gibt einen Nobelpreisträger, es gibt den Heinrich Bedford Strom, den ehemaligen Präsidenten der evangelischen Kirche.
Draht nach oben haben sie also auch.
Mehrere pensionierte Ärzte, Gründungsmitglieder, die sind ja erst, wann gegründet worden? 1978, glaube ich, ne?
Kann das sein? Vor ein paar Jahren,
78, genau. 45 Jahre haben sie jetzt die Meisterschaft geholt, ja. Also den Aufstieg. Dr. Rupp, das ist der Vorsitzende, Dr. Werner Rupp, Chemiker. Und das ist der Verein, da steckt Geld, aber auch sehr viel, sagen wir mal,
Kopf
genau, dahinter.
Ne? Und die haben einen guten Torwart.
Und die haben einen guten Torwart mit dem, genau, vom VfR Mannheim, den Sven Ulrich, absolut.
Steven Ulrich,
genau.
Mit dem war ich nämlich auf der Schule. Und der hat auch den Hodenkrebs besiegt.
Ja.
Da hast du auch schon drüber geschrieben?
Habe ich drüber geschrieben.
Auch schöne Geschichte.
Bewundernswert, wie offensiv der damit umgegangen ist. Also hat dann Aufklärung gemacht, auch bei uns war dann was drin gestanden. Und ich denke, das ist auch so ein Verein, wo dann schon ein bisschen, also ohne jetzt abgehoben, wo dann halt auch Leute da, die vielleicht einen Universitätshintergrund haben und da also jetzt nicht nur von Eckfahne zu Eckfahne denke. Also das kann man über Neuenheim sicherlich sagen. Marcel Hofbauer, das ist der Trainer, also null Erfahrung, ja, der aber die Mannschaft übernommen hat und dann 11-mal gewonnen hat, Zweiter geworden ist, ja. Und das ist sozusagen ein Trainertyp, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Der guckt also, wenn es in der 90. Minute 1-0 steht für Neuenheim und der Gegner drückt und macht und Ding, dann guckt er nach hinten und winkt seiner Tochter zu, ne? 2 Jahre. Also das ist unglaublich, der Mann sprengt schon die Klischees. Ne?
Entspannt.
Sonderpädagoge, ja, braucht man im Fußball.
Na, da haben wir ja das Erfolgsrezept des AST Neuenheim schon aufgedröselt.
Jetzt brauchen sie nur ein Clubhaus.
Haben was in der Birne, haben Draht nach oben, haben einen super Torhüter, haben einen guten Trainer. Ich kann auch beitragen, dass sie beinahe die 100-Tore-Marke geknackt hätten. Auch tatsächlich eine gute Defensive und vor allem haben sie eine bombastische Rückrunde gespielt. Ja. Da haben sie ja tatsächlich die Aufholjagd gestartet. Ich glaube, zur Halbzeit waren sie Sechster oder Siebter nur.
Die haben das erste Rückrundenspiel in Bammental in der Schlussphase am 1-0 geführt. In der Schlussphase, ich war dort, so 1-2 verloren, also 2 Tore in der letzten 2 Minuten. Und dann hatten die 8 Punkte Rückstand. Mhm. Ne? Und das spricht dann schon für die Moral, dass sie gesagt haben, also jetzt greifen wir nochmal an. Ne?
So wie der BVB. Und am Ende nur Zweiter.
Genau so, Kollege Bauer, ja. Und ich habe gehört, auf der Heimfahrt nach dem Relegationsfinale, da war es im Mannschaftsbus relativ laut. Das heißt, auch der Verein der Kirchenfürsten, hätte ich beinahe gesagt.
Dichter und Denker.
Dichter und Denker. Weiß also zu feiern.
Das ist ja, schön. Ja, natürlich, klar. Ne? Gaudiamus, Igitur oder irgend sowas. Gell?
Mit Sicherheit.
Ja, genau.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir die beiden Aufsteiger. Knapp dahinter, die SG Kirchheim. Da hat tatsächlich gar nicht so viel gefehlt. Könnte man meinen, eine gute Runde gespielt. Aber auch da war ja eine ganze Menge los. Die haben einfach mal als Dritter oder Vierter den Trainer vor die Tür gesetzt.
Ja, was mich natürlich auch gewundert hat, Manuel Wengert gilt als einer der besten Trainer, Amateurtrainer hier in der Region. Und das ist auch also wirklich ein Mann, der also absolut ehrgeizig ist, verbissen, vielleicht ein bisschen zu verbissen. Und es wurde ihm nachgesagt, dass er dann halt manchmal die Kontenance verloren hat und dann halt da rumgeschrien und dann hätten die jungen Spieler, hätten das dann persönlich genommen. Aber unterm Strich ist es ein großartiger Trainer. Die Entscheidung des Vereins ist natürlich trotzdem, trotz allem nachvollziehbar, denn und so war es dann wohl auch, dass eben 3-4 Leistungsträger gesagt haben, also sie halten den Manuel nicht für die Ideallösung. Ich weiß aber nicht, ob es so war, das habe ich nur gehört. Würden dann also nicht verlängern und dann muss halt der Verein, wenn ein Verein das Gefühl hat, die Mannschaft steht in beiden Teilen, also wir reden jetzt nicht von Ersatzspielern, sondern wirklich die Mannschaft steht in beiden Teilen, nicht in einem Trainer, dann muss man sagen, entweder man hat den Falschen geholt, was meistens der Fall ist, oder aber man muss sagen, das geht halt nicht mehr. Es hat keinen Zweck. Beispiel Nagelsmann, wenn es denn stimmt.
Ich dann, wollte gerade sagen, auch in der Landesliga kann man die Kabine verlieren.
Ja, nee. Und dann sind es einfach nur populistische Sprüche, wenn sie sagt, wir erlassen den Trainer und was weiß ich. Das muss ein Spielausschussvorsitzender in dem Fall wissen, stimmt die Chemie noch zwischen Mannschaft und Trainer. Sonst hat es keinen Sinn.
Aber in Skiurlaub ist er nicht gefahren, zufällig Ende März als dann?
Nein, der ist im Gegenteil, der ist also dann Trainer in Leim geworden, noch für die letzten 3 Spieltage, hat es aber dann das Ruder nicht rumgerissen und ist dann jetzt, und das ist ja die Sensation, ist jetzt Trainer in Kirchheim wieder und zwar von der A-Jugend.
Bei der SG Kirchheim
naja.
Tatsächlich?
Wahnsinn. Naja.
Okay.
Naja, da hat er eine andere Kabine gewonnen.
Wieder. Aber ob das dann mit den Jugendlichen besser funktioniert? Oder?
Ja, das ist ein sehr guter Einwand. Aber offenbar gibt es da geteilte Meinungen. Ne? Zumal ich ja auch jetzt das nicht ganz klar sage, der ist so und so. Sondern das ist das, was man so hört.
Was dir so zugetragen wurde.
Ja. Ja, wo man dann halt sich recherchiert und informiert, mit vielen, vielen Leuten redet. Denn im Amateurfußball kann man das. Profi, schwierig.
Jetzt kommt natürlich die Preisfrage, hätten sie denn mit Manuel Wengert die 3 Punkte, die am Ende gefehlt haben auf Rang 2, hätten sie mit Manuel Wengert die Relegation und den Aufstieg geschafft?
Nee, klar, also das würde ich jetzt eher nicht, weil Neuenheim war einfach zu stark. Mhm. Ne? Außerdem 3 Punkte, ja, kann sein, aber
hätte, wäre, könnte.
Hätte, wäre, genau. Ne? Genau. Ne?
Also ja, ich glaube, es waren 3 Punkte und 15 Tore oder so.
Ja.
Also, hat ein bisschen mehr gefehlt noch. Ja.
Ja, also das war schon sehr eng und das war ja spannend. Dank unserer Heidelberger Vereine mit Eppelheim, die waren ja bis zum, war das der vorletzte Spieltag? Gegen Neuenheim, wo sie das Heimspiel verloren haben, oder war es der letzte Spieltag? War der letzte Spieltag.
Das war der letzte
wenn
Spieltag
sie gewonnen
mit
hätten,
direkten Duell.
Genau, wenn sie gewonnen hätten, wäre Eppelheim die Relegation, ja. Und wie gesagt, das war, FD Kirchheim war in der Halbzeit noch aussichtsreich, ne, Freien Tor der Kirchheim. Also das war also für die Region hier ja. Gut.
Deswegen nennen wir die Landesliga ja auch die RNZ-Liga in Fachkreisen. Aber du hast eben schon angesprochen, Eppelheim. Tatsächlich als Vierter ins Ziel gekommen, 4 Punkte haben gefehlt oder eben ein Sieg am letzten Spieltag. War das eine Saison, die man so erwartet hatte? Haben die überperformt oder wie? Also was waren da so die Erwartungen?
Ich sage es in jede Runde, an die ich mich erinnere, mit dem Vorsatz gegangen, oben mitzuspielen. Ja? Mhm. Und das hat meistens nicht geklappt und diesmal hat es geklappt. Die waren also ganz, ganz nah dabei. Dann ist der Trainer dummerweise, also ein ganz, ganz guter Mann, der Frank Engelhardt, krank geworden. Der hat ja dann gefehlt in die letzten Spiele. Weiß nicht, ob das einen Ausschlag gegeben hat. Dann hatten sie ja Jonathan Domingos, der hatte dann auch wieder Verletzungsprobleme. Wobei man zu dem sagen muss, der stand vor einer Profikarriere, dann in England eigentlich schon unterschrieben gehabt und hat dann sich eine Woche vorher eine schwere Verletzung zugezogen. Da ist es dann gescheiter, die Profikarriere. Und es war Pech, dass der also doch nicht so regelmäßig gespielt hat. Und für den Frank Engelhardt kam dann sozusagen der Mann für alle Fälle, Mehmet Öztürk, ein Sandhäuser, der jetzt auch Magenbotschafter beim SV Sandhausen ist, eine Verbandsliga-Vergangenheit hat, der zu Saisonbeginn den VfL Neckarau trainiert hat, mit dem 1. FC Wisloch, den Deutsch-Türken, mehrmals Kreispokalsieger geworden ist und sozusagen ein Musterbeispiel an gelungener Integration darstellt.
Das heißt, wenn es so knapp war dieses Jahr, hast du Eppelheimer nächstes Jahr auf dem Schirm?
Ja, natürlich. Wobei, klar sind die jetzt, also wird sich jeder gefreut haben, dass mit Neuenheim und Bammental jetzt die zwei stärksten Mannschaften weg sind. Und nächste Saison wird dann aber auch Ziegelhausen angreifen. Da bin ich sicher, Ziegelhausen hat eine ganz, ganz schlechte Saison hinter sich. Das hat nicht geklappt mit dem Ralf Ernst, dem Trainer, der sehr erfolgreich in Neckargemünd war. Und der ist dann abgelöst, also beziehungsweise der Christoph Peruschka ist
Piru,
genau, ist zurückgekommen und obwohl er seinen Abschied erklärt hat. Und dann hat es natürlich aber auch nicht auf Anhieb geklappt, weil es ist immer eine Frage der Mannschaftszusammenstellung. Wenn heute ein Trainer übernimmt, dann übernimmt er in der Regel eine Baustelle.
Haben die ein gutes Clubhaus, Ziegelhausen?
Ziegelhausen hat kein gutes Clubhaus, aber die haben ein kleines Clubhaus, also ein sehr kuscheliges, ja, so Clubhäuschen da.
Kann auch schön sein.
Am Köpfel, ganz
gut,
genau.
Wollte ich gerade sagen, gute Luft haben sie da oben am
Köpfel. Genau, und dann muss halt immer einer die Pizza holen von unten, ne? Und dann ist es okay.
Schwimmbad nebendran.
Ja.
Wunderbar. Könntest du auch mal vorbeischauen, Kollege Bauer?
Ja, muss mich nur einer hinschicken.
Gut. Also Thielmann, da würde ich sagen, vorher irgendwie einen Helm aufsetzen, weil ich erinnere mich an das Derby zwischen Ziegelhausen und Freitunner Kirchheim, als der Schiedsrichter abgepfiffen hat und ein Kirchheimer wie von der Tarantel gestochen vom Platz gerannt ist, die Treppe hoch. Und da hört man da Schreie gehört und dann habe ich dann recherchiert und habe festgestellt, der hätte also den Spieler, der vorher schon ausgewechselt worden war von Ziegelhausen und der ihn beleidigt hat, mit einem Faustschlag niedergestreckt.
Und war so?
Ja, der ist dann auch länger gesperrt worden und ja, das war dann schon heftig. Und wie gesagt, wer der Meinung ist, dass bei den Amateuren, dass es da nicht interessant sei, der, wobei ich da jetzt wirklich keine Werbung machen will. Das sind auch die Ausnahmen.
Und die Überschrift dieses Artikels war dann Hauptkommissar Brück ermittelt. Hattest du nicht dann sogar mit dem Verdächtigen, mit dem vermeintlichen Täter irgendwie noch zu Hause telefoniert, bevor er die Polizei angetroffen hat?
Genau, die Polizei ist dann gekommen, allerdings verspätet, so Stunden später. Und dann habe ich dann irgendwie den irgendwie noch gekriegt und habe den da gesagt, ich konnte ja nicht wissen, dass die Polizei kommt. Da bin ich echt mal hingefahren. Ne? Also besonders das Unrechtsbewusstsein hat er nicht gehabt. Also fand er, hat es die Angelegenheit, die da auf dem Platz entstanden ist, dann geregelt. Ne? Ja. Und dann war er dann auch ein bisschen erstaunt von wegen Polizei und so. Also übertrieben.
Machen jetzt hier unsere Späßchen, aber natürlich ist es ein bisschen schwierig da. Zum Glück ist da niemand ernsthaft zu Schaden gekommen.
Nee. Also nicht so wie in Schönau. Schönau war es, also in Schönau, Derby Schönau gegen Neckarsteinach, schneidet ihr ja alles raus, ne?
Nee.
In Schönau, Neckarsteinach, da ist also tatsächlich einer K.O. gegangen, ja, und das Spiel ist dann auch abgebrochen worden. Und beide Vereine, das war also ein entscheidendes Spiel um die Aufstiegsplätze in der C-Klasse, beide Vereine haben Punktabzug gekriegt, ne? War nicht gut.
Dann weiß ich ja jetzt quasi schon zwei Sportplätze, wo ich nicht hingehe. Ja,
dann haben wir aber auch einen Cliffhanger für die nächste Folge. Weil
es, gibt
können
einen
wir
Dritter,
dann,
es gibt einen das Dritter für die nächste Folge, Eppelheim, FD Kirchheim, was den Absturz der FD Kirchheim eingeleitet hat. Das war dieses Skandalspiel.
Und genau dazu kommen wir jetzt. Die DJK FC Ziegelhausen Peterstal, die hast du jetzt schon abgefrühstückt sozusagen, eine schwierige Saison. Am Ende waren sie Elfter. Also nehmen sie nächstes Jahr 9. Anlauf in der Landesliga. Die FT Kirchheim war am Ende 7., aber nimmt keinen 9. Anlauf in der neuen Runde.
Nein, aber ich muss jetzt gerade noch nachtragen zu Eppelheim. Die haben damals, hat der Schiedsrichter abgebrochen nach dem Vorfall. Ah, nee, und deswegen hat Eppelheim, die haben gesagt, sie treten nicht mehr an. Also der Schiedsrichter wollte fort und treten nicht mehr an. Dann haben sie die 3 Punkte abgezogen gekriegt, als diesen Kirchheim zugesprochen wurde. Und mit denen 3 Punkten wären sie 2. geworden. Eppelheim. Also das ist schon nicht unerheblich. Der Trainer hat damals gesagt, das ist nicht unser Niveau. Wir gehen da nicht mehr rein, spielen nicht mehr weiter. Und daraufhin hat das Sportgericht geurteilt, 3 Punkte gehe an Freie Turner Kirchheim. Aber 3 Punkte haben sie gehabt, aber der Torwart, der da involviert war, der ist gesperrt worden. Und zwar für ein halbes Jahr. Das heißt, und zwar hat sich diese, und das kann ich den Ärger von Kirchheim nachvollziehen, hat sich diese Verhandlung über Wochen und Monate rausgezogen. Das heißt also, die konnte, so wird argumentiert, auf Seiten der Freien Turner, keinen Ersatz holen. Und dann mussten die mit Torleuten aus der B-Klasse, aus der 2. Mannschaft, in die Rückrunde gehen. Und dann haben sie Spiele verloren und dann war irgendwo die Luft raus.
Du hast vorhin schon angesprochen, sie waren nach der Hinrunde nur 1 Punkt hinter dem Spitzenduo.
Ja.
Also aussichtsreich im Aufstiegsrennen gelegen. Ist ja auch so ein modernes Fußballmärchen gewesen über die letzten Jahre bei der FT Kirchheim. Dann eben in der Rückrunde trotz dieser 3 Punkte, die sie am grünen Tisch zugesprochen bekommen haben, nichts mehr geholt, abgestützt auf Rang 7.
Ja.
Und jetzt ist Schicht im Schacht.
Jetzt ist Schicht im Schacht, wobei der Philipp Richter, das ist eigentlich der Mann, auch das ist eine nette Geschichte, der kommt aus Norddeutschland oder Mitteldeutschland, hat per Mail sich bei beiden Kirchheimer Vereinen beworben als Fußballspieler und von der SG hat er keine Antwort bekommen. Von die Freien Turner habe geantwortet, dann ist er da eingestiegen und dann hat er wirklich ein Fußballmärchen installiert, indem er also in der C-Klasse die Spieler ausgestattet hat, wie Anführungsstrichen in der Bundesliga, mit Ausgehanzügen, mit Physiotherapeut, also mit allem drum und dran und unkonventionelle Wege gegangen ist, um Sponsoren zu kriegen. Jetzt müssen wir jugendfrei, ne? Unter anderem.
Das musst du thematisieren, ja.
Ja, unter anderem also auch, die hatten da mal kurzfristig den,
Institut. Laufhaus.
Laufhaus, genau, Laufhaus auf der Trikotbrust. Und das gab dann also einen riesen Aufschwung. Der Oberbürgermeister und die Stadt Heidelberg hat gedroht, also wenn das nicht runterkommt, ne, dann wird der Sportplatz an der Bleigertsförster Straße nicht renoviert. Ne? Und dann musste der Philipp Richter beim Eckhard Würzner vorsprechen. Und jedenfalls, der war dann schon so, dass die da also sich getrennt habe von dieser Werbung. Also jedenfalls, so war der schon sehr fantasievoll und hat also absolut gemacht und getan. Der ist ja auch in so einem Start-up-Unternehmen da in Heidelberg Geschäftsführer. Also das hat man schon gesehen, der war findig und rege und der hatte ja vor 12 Jahren, als sie in der C-Klasse waren, gesagt, unser Ziel ist es, einmal mit der SG Kirchheim ein Derby zu machen. Und dann haben sie ihn ausgelacht, Kirchheim, SG war damals in der Oberliga und das hat er dann geschafft, hat die Derby sogar gewonnen, die ersten. Und ich denke, der Weg hätte weiterführen können, aber irgendwann haben die halt gesehen, es geht nicht mehr. Steuernachzahlung war dann auch noch der Kollege Christopher Benz dann in seinem Bericht geschrieben. Und ein Teil der Schuld, das gebe ich jetzt noch wieder, gibt ja auch, dass zu wenig Unterstützung gewesen sei, auch vom Verband und überhaupt und die Amateure, denen geht's halt immer schlechter und er fühlte sich alleingelassen, der Philipp Richter und die Freien Turner Kirchheim.
Ist ja wieder so ein klassischer Fall von Bad News are Good News, weil damals, als hier in Heidelberg ein großer Aufschrei war, war ja dann plötzlich die FT Kirchheim fast schon bundesweit irgendwie in den Schlagzeilen. Mhm. Aber jetzt in der Rückschau war das doch auch der Moment, als Philipp Richter eigentlich das Ende schon ankündigte. Er sagte doch damals, man muss eben, wenn man da irgendwie das Ganze, den Spielbetrieb am Laufen halten will, wenn man da ambitionierte Ziele hat, dann muss man solche Wege gehen, weil es kommt nicht mehr von alleine. Und jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, machen wir es rund. Die FT Kirchheim hat zurückgezogen, als 7. die Saison beendet, aber nächstes Jahr gehen sie wo an den Start?
Ich habe es gerade heute Nachmittag vom Frank Wolf und dem Johannes Kolmer, die sind die Kreisvorsitzenden, und der Frank Wolf ist ein Stellvertreter, erfahren. Die haben sich für die Kreisliga entschieden und haben die 2. Mannschaft abgemeldet.
Okay. Schade, das vorläufige Ende des Märchens. Schauen wir mal, wie die Reise weitergeht.
Der Neubeginn eines Neuen vielleicht.
Genau.
Nee.
Dann gehen wir mal weiter in der FV Nussloch. Als Aufsteiger starker 8. geworden.
Ja.
Muss man Hut ziehen, oder?
Muss man den Hut ziehen. Die Väter des Erfolgs sind eindeutig. Das ist der Willi Stapf, das ist der Bauunternehmer, der weitgehend im Hintergrund, aber ist auch erster Vorsitzender, agiert. Und das ist der Bernd Pechtl. Ich fange mal beim Bernd Pechtl an. Der ist deutscher Meister im Fußball, im Hallenfußball der Jugend. War 12 Jahre maßgeblich im Nachwuchsleistungszentrum des SV Sandhausen.
Aber als Trainer war er das.
Als Trainer, ne? Genau. Also der Bernd Pechtl ist Trainer und der hat also Wahnsinnsbeziehungen überall hin, ist auch sehr, sehr umtriebig und hat eine gute Mannschaft zusammengestellt. Und ich traue Nussloch sogar zu, dass er nächstes Jahr ganz oben mitspiele. Okay. Aber, jetzt kommt das große Aber, der Willi Stapf sagt, für uns ist Landesliga absolut Ende der Fahnenstange. Alles andere lohnt sich nicht, rentiert sich nicht. Und da ist es tatsächlich so, die RNZ-Liga bietet viele Derbys, viele Zuschauer und da kommt die Verbandsliga nicht ganz mit.
Also man will gar nicht hoch eigentlich.
Ach Gott, ja, das ist immer so, ne? Die Spieler, wäre schon komisch. Wir haben jetzt den Fall vom FC Rot gehabt. Der hat verzichtet auf den Aufstieg in die Landesliga, mhm. Ja. Da sagen auch viele, wie kann man nur? Und trotzdem ist die Entscheidung eigentlich vernünftig, weil Rot hat Lehrgeld bezahlt. Die waren also mal Verbandsliga, waren dann verschuldet, wie man hört. Und das wäre jetzt wieder gekommen, hätten sie den Aufstieg wahrgenommen, weil wenn du ab Landesliga musst du Verstärkungen holen und die kosten.
Und wenn wir über den FV Nussloch sprechen, dann müssen wir jetzt auch noch meine ganz persönlichen Grüße an Steffen Petri ausrichten. Steffen Petri war nämlich früher bei der SG Kirchheim aktiv und jetzt erzähle ich auch eine kleine Anekdote. Steffen Petri war mein allererster Gesprächspartner in meinem allerersten Artikel für die RNZ.
Was hat er gesagt?
Vorschau.
Wir wollen das Spiel gewinnen.
Standard-Vorschau.
Nee, der Steffen Petri zählt also sicherlich zu den angenehmen Gesprächspartnern, die also sehr zugewandt ist. Man muss halt immer die richtige Frage stellen. Ne? Wenn man sagt, wollt ihr das Spiel gewinnen?
Habe ich damals mit Sicherheit nicht.
Du hast gefragt, wollt ihr das Spiel nicht gewinnen?
Ja, da denkt ihr vom Spiel zu spielen, ne? Dann sagen sie meistens ja. Ne?
Ja. Naja, gut, aber das nur am Rande. Was hat er für eine Funktion aktuell, Nussloch, weißt du es?
Der ist, denke ich mal, sportlicher Leiter, ne?
Na, dann hat er ja auch einen maßgeblichen Anteil an dieser starken Runde.
Ja, und der ist hoch Angstseher. Dann gibt es auch noch den Stefan Anweiler, ne? Also das ist der Sohn des langjährigen Vorsitzenden Peter Anweiler. Und der gibt es auch eine nette Anekdote. Der hat also in der Kreisliga, haben die ja gegen Leimen, das ist die Mutter aller Derbys, ne, so Nico wie Dortmund Schalke, ne, nur ein bisschen wichtiger. Und der hat dann gesagt zu mir, die große Kreisstadt Leimen hätte gegen das kleine Nussloch keine Chance gehabt. Ne. Und dann ist er wohl, irgendwie kam das nicht gut, jedenfalls war das dann so ein bisschen Ärger, hat so eine Aussage gegeben. Und das ist auch das Schöne im Amateurfußball, dass man sehr direkt Resonanz kriegt. Meistens negativ, aber gut.
Man läuft sich halt oft über den Weg dann, ne? Auf dem Platz.
Man ja, sieht
im Amateurfußball die Wege sind nicht kürzer.
Aber auch da ist ja ein Muster zu erkennen, man braucht einfach nicht nur ein bisschen Geld und gute Fußballer, sondern man braucht halt vor allem auch viele Leute, die da mit Herzblut dabei sind und außenrum wirbeln und sich ja für den Verein, hätte beinahe gesagt, Tag ein, Tag aus zerreißen. Ne?
Ich sage jetzt mal ein Beispiel, warum der Job des Vorsitzenden oder Vereinsführer wirklich ein Höllenjob ist. Bammental, ja, ich muss es doch sagen, war also Hallenturniere Weihnachten bekannt. Ne? Am Eingang zum VIP-Raum saß ein also richtig guter Mitarbeiter, der aber halt jetzt, sagen wir mal, so eher von der Derbesorte war. Also der war, ja, und dann war plötzlich große Schreierei und dann war da ein langjähriger Sponsor.
Was ist jetzt von der Derbensorte?
Nein, ja, der also jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht die Diplomatenschule.
Okay, hat, verstehe.
Sagen wir es so. Aber das ist ein super Typ und er ist aber halt schon jetzt nicht eher jemand, der jetzt, sagen wir mal, das mit der Feinklinge, sondern da schon sagt, kein Ausweis, kommt nicht rein, ne? Große Schreierei. Und dann war halt der Effekt, dass der Mensch, der da nicht reinkommen ist, das war halt einer, der 1.000 oder 2.000 Euro jedes Jahr gespendet hat. Und das ist für Amateurpfarrer schon Geld. Ne? Und die Fehler halt jetzt Bammental. Ne? Jetzt konnte natürlich der Friedbert Olleiser nicht hergehen und den Mensch da einfach sagen, das war's dann. Ja, also nicht geeignet, weil das kannst du nicht machen. Das kannst du in einer Firma machen. Kannst sagen, geht nicht. Aber wenn du eher, du findest keine andere, erstens findest meistens keine andere, dann, wenn du wirklich einen schlecht behandelst oder rausschmeißt, dann hast du im Zweifelsfall der halbe Verein gegen dich, ja, und dann ist Mordsärger, das kriegst du nie mehr eingefangen. Und das ist die große Kunst, da bewundere ich jeden, der also da das Amt ausübt, die Leute mit ihren Eitelkeiten, auch Missgunst, Neid beobachte ich auch immer, die sagen, ich werde nicht genügend wertschätzt, ich opfer mal Freizeit für den Verein und dann wird es nicht, und der andere wird, was weiß ich, darf näher beim Vorsitzenden stehen oder sonst irgendwas, ne, oder kriegt früher die Ehrennadel. Es ist schon ein schwieriges Geschäft.
Und ich glaube, das geht auch heute wesentlich schneller, dass dann so einer sagt, macht euer Zeug doch alleine, wirft hin. Früher gab es das nicht. Das war dein Ort, das war dein Verein. Und da konntest du dich auch mal streiten und da konntest auch mal krachen.
Ja.
Und dann hast du trotzdem das nächste gemeinsame Fest organisiert.
Aber Nico, das liegt daran, früher hat Ehrenamt Ehre bedeutet. Ne?
Jetzt bedeutet es Amt.
Ja, ja, und in den Dörfern war dann, wo der Fußball in den 70er, 80er, 90er Jahre, wo der Fußball so dominant war, da hat der Spielausschussvorsitzende, der war wichtiger als der Bürgermeister. Ne? Der war hoch angesehen und der durfte dann in der Transferperiode mit dem Geldköfferchen ins Hinterzimmer von der Kneipe gehen und dann einmal sich wie Uli Hoeneß fühlen und irgendwelche Ablösesumme verhandeln. Das ist heute nicht mehr, weil der Fußball hat an Bedeutung verloren. Heute ist es nur noch Arbeit, Amt. Ganz richtig, Nico.
Gut, dann gehen wir weiter. Denn große Verdienste, viel Ehre beim VfB St. Leon wird Benjamin Schneider zuteil.
Ja, das ist richtig. Und als mir gesagt wurde, dass der aufhört, konnte ich es echt gar nicht glauben, weil Benjamin Schneider, also das war VfB eigentlich...
Ja, in der Landesliga ist Benjamin Schneider. Ne?
Ganz genau, also, ganz genau.
Ist aufgeschrieben, ne? Seit 2009
ja, Trainer. Wahnsinn. Genau. Und ich habe also auch dann, als er dann 8, 9 Jahre im Amt war, habe ich dann jedes Mal, wenn ich mit ihm gesprochen habe, gefragt, ob er gilt ja als eines der großen Trainertalente, also wie Manuel Wengert, fällt mir jetzt gerade spontan ein, fragt, ob er denn nicht mal irgendwie was anderes höherklassig machen wollte, wollte er nicht. Und ist halt sehr verwurzelt. Sein Vater, der war Vorsitzender lange und die erste Meisterschaft oder Aufstieg hat er ihm auch gewidmet. Er ist gestorben. Ja, Benjamin Schneider ist eine Institution. Er wird St. Leon erhalten bleiben, glaube ich, irgendwie beratend oder als Spieler.
Sportdirektor.
Sportdirektor, genau. Und hat er mit dem seinem Co-Trainer, dem
Patrick Vogelbacher,
genau, ein Nachfolger, der also lang in seine Schule gegangen ist. Außerdem haben sie mit dem Bent Wirth einer der weltbesten Mediendirektoren. Ich sage nicht zu viel.
Und das aus berufenem Munde. Also da kann sich der Herr Wirth jetzt aber tatsächlich was drauf einbilden. Ja. Aber ich muss sagen, St. Leon, ein super sympathischer Verein. Bin ich immer gerne rausgefahren. Das kam mir immer alles sehr bodenständig und herzlich vor. Und
kann ich dir zustimmen. Und es liegt natürlich auch an dem Helmut Labinger. Das ist der Boss. Ja. Das ist einfach ein Mensch, der Humor hat. Und der gelassen ist, der also jetzt nicht auch gleich zur Waffe oder zum Regenschirm greift, wenn der Schiedsrichter verkehrt pfeift. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Also habe ich es gesagt, also ein Verein, das kann ich an der Tabelle ablesen, ist immer so gut wie die Führung. Mhm. Und da fällt mir jetzt spontan ein, der Christian Erhard in Raunberg, auch so einer, der integriert, der Leute begeistern kann. Ja, der hat dann Maskottchen da, Mannerbär und hat also Gutzel verteilen lassen. Sagenhaft. Mhm.
Dann haben wir jetzt den VfB St. Leon, die als Zehnter, das musst du jetzt aber noch kurz einordnen. War das so unteres Mittelfeld? Hat man schon ein bisschen mehr, hätte man schon gerne gehabt, oder?
Nee, eigentlich nicht. Es ist eigentlich erstaunlich, dass das also VfB St. Leon jedes Jahr da also mit dem Abstieg nichts zu tun hat, denn die holen konsequent Spieler aus unteren Klassen, junge Spieler. Und da ist, ich denke auch, die Anspruchshaltung ist da auch nicht viel mehr, ne? Die haben oft eine starke Rückrunde gespielt, waren, glaube ich, zweimal auch in der Relegation. Aber auch das ist so ein Verein, ich hasse ja das Wort Ausbildungsverein. Ne? Als Dietmar Hopp gesagt hat damals, Hoffenheim wird zum Ausbildungsverein, dann habe ich gesagt, das kann man Fans nicht antun. Ausbildungsverein ist sowas von unsexy. Ein Fan will immer das Maximale erreichen. Der will nicht, dass sein Verein für Dortmund und München und was weiß ich ausbildet. Ja? Und St. Leon ist ein Ausbildungsverein, was in der Landesliga in Ordnung ist.
Und dann haben wir noch eine Mannschaft aus dem Fußballkreis Heidelberg, die in der Landesliga das Saisonziel nicht erreicht hat, die SG Horrenberg. Die haben ja auch ein wahnsinniges Auf und Ab. Ne? Die waren ja eigentlich schon weg und dann nur durch den Rückzug der FT Kirchheim sind sie noch in die Relegation gerutscht, haben da dann sogar tatsächlich das erste Spiel gewonnen gegen Mühlbach 1-0, haben gehofft, haben auch einen Trainer gewechselt gehabt zwischendurch und dann aber am Ende Serbia Mannheim, du Wolfgang, sehr schöner Artikel geschrieben, der Lamborghini aus Mannheim hat sie abgehängt. genau. 0-6 im Finale chancenlos.
Ja, das sind so Glücksfälle, die man als Reporter hatte. Ne? Ich bin ein bisschen später weggefahren da, vom Catch war es, glaube ich, der Ort der Relegation. Und als ich dann ausgepackt habe, habe ich den Lamborghini gesehen. Also ich sage mir jetzt nicht so viel, aber ich habe halt gesehen, schon teuer und schwarz. Und dann bin ich dann dahin und dann hat er also auch die Scheibe runtergekurbelt und hat gesagt, ja, 300.000 Euro kostet das Auto. Und er wäre also Unternehmer und Chef bei Sriberia Mannheim. Ne? Und dann war das für mich natürlich ein toller Einstieg, dass der konnte nur Sriberia gewinnen. Ne? Also mit so einem Sponsor. Ja. Und Hornberg, muss man sagen. Also Hornberg hat mit dem Ede Rodenberger, das ist ein absolutes Urgesteiner Original, der jetzt einmal nicht so, der war kein Laptop-Trainer, kann man wirklich nicht sagen, aber er war trinkfest. Und
das
der
hilft manchmal ja auch in den Klassen.
Genau, ne? Und der hat dann sein Sohn und sein Neffe war dabei und dann haben die sich da, also 2 Jahre, glaube ich, war es, ne? Gut geschlagen in der Landesliga und dann kam der große Wechsel. Dann sind sie auch, wie so oft, das hat man ja bei vielen Fällen auch gemerkt, dass also in große Vereine, Sandhausen zum Beispiel, der Wechsel von Schwarz zu Kotschak, auf die Idee komme, es müsste spielerisch ein bisschen mehr kommen. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, den Sasa Srinic zu verpflichten. Ne? Und der Sasa Srinic, das ist ein wahnsinnig sympathischer Mensch, ja? Der aber eigentlich sich nicht unbedingt mit Dingen befasst, die jetzt, sagen wir mal, die man mit Hornberger Spielern in Verbindung bringt. Also der liest Börsenkurse und macht Analysen, Wirtschaftsanalyse und mit dem kann man auch über Schacheröffnungen gut reden. Ne?
Okay.
Aber
das ist dann der Taktikfuchs.
Ja, der wollte also schon Vorstellungen und dann hieß es, dass der also schon nach der Vorbereitung oder in der Vorbereitung die Spieler gesagt haben, dann verstehe man nicht so richtig, was er will. Ne? Das war einfach eigentlich unverständlich für mich, dass man so ein, also ein guter Mann, ja, aber der richtige Mann am falschen Platz. Und dann hatten die beste Zeit, der Spielausschussvorsitzende, das ist der Vater vom Torwart, der Ingo Mehl. Ja, der Torwart ist der Beste von der Landesliga, der Marcel Mehl, hat aber da nichts genutzt. Und der Co-Trainer Robin Wenzel, da haben sie viel Punkte geholt, ja, und da sah es richtig gut aus. Und dann kam das Comeback des Klaus Specht. Und der Klaus Specht gilt als hervorragender, aber nicht ganz billiger Trainer. Aber gut, der Andreas Rentsch, der Vorsitzende, hat sich das gegönnt. Das Ergebnis war 7 Punkte, ne? Und am Specht in der Rückrunde. Nicht viel.
Nicht wirklich, ne?
Geld schießt nicht immer
Tore. Ja, und wenn du Ahnung hättest, Nico, dann wüsstest du, dass mit dem 1:0 gegen Mühlbach im Halbfinale gegen den Dritten der Sinsheimer Kreisliga eigentlich schon alles gesagt war. Wer mit Mühe und Not 1:0 gegen den Dritten der Kreisliga Sinsheim gewinnt.
Mannheimer Vertreter wenig Chance.
Schwierig.
Ja, das stimmt wohl. Nun gut, dann sind wir jetzt am Ende angekommen, haben allerdings noch eine Sache, die wir nicht unterschlagen dürfen. Und zwar, Wolfgang, wir haben hier so ein paar Jingles und so ein paar Rubriken und eine müssen wir heute tatsächlich noch einspielen, wenn wir dich da haben, und das ist
433 und 352 Beckenbauers Zahl der Woche.
Die Zahl der Woche, die 74. Es ist die 74. Folge Beckenbauer und in dieser Folge ist, man glaubt es kaum, der seit Samstag 74-jährige Wolfgang Brück zu Gast. Sollen wir dir ein kleines Ständchen singen oder willst du aufgrund der Gesangstalente des Kollegen Bauer darauf lieber verzichten?
Ich habe gehört, dass er im Singen eigentlich noch eher, also praktisch
noch fast, schlechter als
nein,
im Schreiben.
Also, ich weiß nicht, die Leute erzählen das halt, ne, dass du also das kurz vor der Bühnenreife und dann echt? War wieder irgendein ein Dirigent, der das nicht erkannt hat oder so.
Ja. Also er stand auch wirklich, wie er vorhin gesagt hat, kurz vor der Handballprofikarriere und dem Plattenvertrag. Da hat er sich aber das Kreuzband und die Stimmbänder gleichzeitig gerissen. Und das ist das Ergebnis.
Es kommt im Leben nur darauf an, wie man es verkauft, Wolfgang. Der Inhalt ist dann zweitrangig. Ja. Also ich kann nicht singen.
Gut, deswegen verzichten wir aufs Ständchen.
Ja. Gratulieren trotzdem. Dennoch recht herzlich nochmal.
Ja. Von Herzen alles Gute.
Ja, und ich denke, vom Thielmann kann man lernen. Fürs Leben, also wenn ich das als weiser alter Mann sagen darf, entscheidend ist, dass man halt die Ansprüche nicht zu hoch stellt und dass man halt auch, sagen wir mal, zufrieden ist, wenn eben nur 70-80% gut, so verpasste Profikarriere im Handball ist ärgerlich, aber ansonsten, denke ich, machst du mir einen zufriedener, glücklicher Eindruck und das ist das Wichtigste, gilt für den Nico auch.
Und zum Glück auch für dich, Wolfgang. Es war uns eine große Ehre. Vielen, vielen Dank. Und das Tollste an dem Ende dieser Folge ist, dass wir dich nächste Woche wieder hören.
Ciao, ciao. Gerne.
Tschüss.
Das war Beckenbauer, der RNZ Sport Podcast.